Ja, guten Abend. Ich spreche jetzt mit zwei Mitgliedern vom Zusammenkämpfen aus Magdeburg. Hallo, könnt ihr uns hören?
Hallo Wolfgang, kannst du uns auch hören?
Ja, also dich
kann. Hallo, guten Abend.
Ja, euch kann ich gut hören. Thomas Meyer-Falk hat ja so ein bisschen berichtet, wie es im Knast so aussieht seit den ganzen Maßnahmen wegen Corona. Und ihr seid zwei Mitglieder von Zusammenkämpfen. Das ist aus Magdeburg. Ihr macht vor allem Stadtteilarbeit in einem linken Stadtteil. Das ist von Magdeburg, das ist Stadtfeld Ost, ne? Und ihr seid aber auch antifaschistisch, antirassistisch und auch internationalistisch engagiert. Und jetzt ist die Frage, und ihr habt euch auch schon zu dieser ganzen Pandemie verhalten. Ihr habt auch einen längeren Text geschrieben und da habt ihr geschildert, dass diese Corona-Pandemie keine zufällige Naturgewalt ist, des Kapitalismus oder beziehungsweise einfach vom Himmel gefallen ist, sondern hat sehr viel eben mit diesem System, mit Kapitalismus zu tun. Gut, ich habe jetzt diese Frage gestellt, vielleicht könnt ihr das so ein bisschen genauer machen.
Ja, genau, du hast ja auch das erste Flugblatt unsererseits angesprochen. Letztlich spiegelt ja dieses Coronavirus, das jetzt weltweit in Gange ist, wunderbar auch ein Abbild der kapitalistischen Gesellschaftsstruktur wider. Und man kann schon davon sprechen, dass ja quasi auch eine neue Naturgewalt auf uns zurollt, die quasi auch identisch ist mit den kapitalistischen Strukturen, wie wir sie seit jeher kennen. Und für uns, auch in unseren Diskussionen, haben wir für uns immer wieder herausgestellt, dass es für uns jetzt keinen Sinn macht, darüber zu spekulieren, ob das Virus jetzt beispielsweise als biochemische Waffe eingesetzt wird oder nicht, weil es für unsere Analyse dahingehend unrelevant wird, weil das Verhalten der Herrschenden, wie sie eben auf die Krise reagieren, gleich sein wird, beziehungsweise genauso heftig sein wird, wie wir es ja auch aktuell erleben.
Kannst du das vielleicht ein bisschen genauer ausmachen? Also gleich, also wie reagieren sie denn jetzt? Also du meinst mit dem Ausnahmezustand, Abbau von...
Genau, wir meinen damit die ganzen neuen Gesetzgebungen, dass milliardenschwere Rettungspakete für die Wirtschaft generiert werden, mit den Ausgangsbeschränkungen, die wir zu sehen haben und eben auch natürlich die Debatten der bürgerlichen Politiker darüber, lieber die Wirtschaft am Leben zu halten, als eben Menschenleben aktiv zu retten.
Jetzt, ja, das ist, glaube ich, verständlich. Der Punkt ist jetzt so, dass ja vor allem das Leben der Retten, das Menschenleben.
Kannst du bitte ein bisschen lauter?
Ja, das Menschenleben zu retten, das ist natürlich so nicht zutrifft. Also wenn man zum Beispiel davon ausgeht, jetzt im Gesundheitswesen, dass da so seit 10, 15 Jahren alle, ja, sozusagen die Kapazitäten, das heißt also Betten und vor allem auch Personal zurückgeschraubt worden ist. Ich glaube, das ist, was uns jetzt natürlich auf ein bisschen so auffällt. Es gibt nicht genug Masken, also in einem Land, was wirtschaftlich das stärkste in Europa ist. Ich glaube, das ist so ein Widerspruch, der da jetzt ganz transparent ist. Aber ihr könnt das ja vielleicht auch noch ein bisschen genauer machen.
Ja, genau. Wenn ich dazu mal als Arbeiter im Gesundheitswesen was sagen dürfte, ja, in dieser Krise wird eben deutlich, welche Nachteile und welche Schwächen eben dieses privatisierte Gesundheitssystem überhaupt haben. Bei uns in der Allgemeinarztpraxis in Magdeburg, in der ich arbeite, ist es momentan so, dass wir aufgrund der Krise und aufgrund des schlechten Managements des Gesundheitswesens an sich keine Möglichkeit haben, unseren Praxisbetrieb sozusagen aufrechtzuerhalten, weil die Anzahl der Fälle, die getestet werden müssten, die sozusagen medizinischer Versorgung bedarfen, die können gar nicht abgedeckt werden. Das heißt, es kommen Verdachtsfälle zu uns in die Praxis, die überhaupt nicht dafür ausgelegt ist, solche Fälle zu behandeln, sprich uns fehlt es an Hygieneartikeln, wir haben wenig Personal und auch keine Infrastruktur in der Praxis, um solche Fälle behandeln zu müssen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass wir die Routineuntersuchungen und die regelmäßigen Patienten, die uns aufsuchen und die auf uns angewiesen sind für ihre allgemeine gesundheitliche Versorgung, dass wir das momentan nicht abdecken können.
Ja, das ist, das heißt also, habe ich das richtig verstanden, dass jetzt eure Praxis geschlossen ist oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Nein, die ist auf einen sozusagen Krisenbetrieb umgestellt worden, in dem wir momentan nur einen Patienten zeitgleich in die Praxis lassen können und unter, ich sage mal, hygienisch fragwürdigen Bedingungen eben arbeiten. Das, was ich gerade schon genannt habe, es werden von der Kassenärztlichen Vereinigung nicht ausreichend Schutzanzüge, Kittel, Mundschutz, Handschuhe und Ähnliches zur Verfügung gestellt und Desinfektionsmittel. Und auch bietet die Praxis einfach gar nicht die Ausstattung, um eben jetzt den Normalbetrieb weiter gewährleisten zu können.
Das heißt also auch so andere Fälle, die jetzt nicht so akut sind, die werden zum Beispiel auch gar nicht behandelt. Verstehe ich das so richtig, oder?
Ganz genau. Es entsteht eben dadurch die Gefahr, dass, genau wie du schon sagst, dass Patienten, beispielsweise ältere Patienten oder Patienten mit chronischen Erkrankungen, die ja sowieso der Risikogruppe für Corona eben auch ausgesetzt sind, dass gerade die sozusagen in einer Mangelversorgung gerade leben. Dadurch, dass wir unsere Infrastruktur der Praxis nicht aufrechterhalten können.
Das ist richtig und das sind ja sozusagen die Kassenpatienten. Es gibt ja auch einen Unterschied jetzt zu den Privatpatienten, die wahrscheinlich bessere Bedingungen haben, also bessere Therapiemöglichkeiten. Stimmt das so?
Genau, diese Unterschiede gibt es auf jeden Fall. Weil du das angesprochen hattest, die Privatisierung auch im gesamten Gesundheitswesen ist ja keine Entwicklung, die jetzt erst seit ein paar Jahren stattfindet. Sondern wir können ja seit Anfang der 70er einen stetigen Abbau des Gesundheitswesens in dem Sinne betrachten. Ich möchte auch davor warnen, immer zu sagen, dass das Gesundheitswesen in dem Sinne kaputt gespart wurde. Bei dem ist nicht so, weil das Gesundheitswesen ist mit über 11% am Bruttoinlandsprodukt beteiligt, was natürlich eine enorme, wichtige Rolle des Gesundheitswesens als solches ausdrückt. Und erstaunlicherweise, weil man jetzt im Rahmen dieser Corona-Pandemie auch immer wieder hört, dass die Umfragewerte beispielsweise für die CDU in die Höhe gehen, vergessen die Leute ganz offensichtlich dabei, dass es gerade die großen Parteien wie die CDU als auch die SPD verbunden mit FDP und auch den Grünen über längere Perioden immer wieder das Gesundheitswesen in dem Sinne Stück für Stück abgebaut haben und gänzlich privatisiert haben. Das heißt, natürlich können wir auf der einen Seite einen Personalabbau feststellen, in dem gespart wird, so, aber auf der anderen Seite können wir auch riesige Investitionen feststellen, die eben nicht zum Wohle der allgemeinen Bevölkerung eingesetzt werden, sondern die letztlich auch nur die Profite der großen Aktionäre und so weiter sichern. Ja? Und in diesem Zusammenhang trifft natürlich die Corona-Pandemie nicht alle gleich. Wie du eben angesprochen hast, es gibt in Deutschland ganz offensichtlich eine Zweiklassenmedizin durch die Einführung der Privatversicherung. Letztlich mit dem Hintergrund, dass der Arzt auch bei einem Privatpatient einfach besser verdient sozusagen. Und die Menschen brauchen sich natürlich weniger Sorgen machen um ihre Gesundheit. Hinzu kommt, wie der Genosse gerade schon gesagt haben, dass eben die Menschen, die so oder so zur Risikogruppe gehören, dass denen A, der Zugang zu den Arztpraxen ein Stück weit verwehrt werden und somit aus dem Gesundheitswesen rausgedrängt werden. Das allerdings auch nur eine Verschärfung der eh stattfindenden gesellschaftlichen Prozesse ist, weil die genannten Vorerkrankungen, wie zum Beispiel koronale Erkrankungen oder auch Krebserkrankungen, vermehrt in den unteren Gesellschaftsschichten auftreten. Das heißt, die sind so schon prozentual viel massiver von dem Corona betroffen und gleichzeitig wird ihnen eben auch der Zugang zu dem Gesundheitswesen dahingehend erschwert, wenn sie jetzt keine offenkundigen Corona-Symptome aufweisen.
Wenn ich dazu gleich noch was ergänzen dürfte, man muss auch dazu sagen, dass es in Magdeburg zumindest gar keine kollektive Entscheidungsfindung gab über die gesundheitliche Grundversorgung der Patienten und der Verdachtsfälle. Das heißt, jede Arztpraxis in Magdeburg handhabt das nach individualistischen Entscheidungen und nach eigenem Ermessen. Es gibt keine kollektive Entscheidungsfindung. Es gibt Praxen, die haben komplett geschlossen seit Anfang der Krise. Es gibt Praxen, die führen ihren Betrieb ganz normal weiter und setzen ihren Patienten einen erhöhten Risiko aus. Und es gibt Praxen wie uns, die da so einen Mittelweg gewählt haben. Und dementsprechend ergibt sich ein Flickenteppich in der Gesundheitsversorgung, die eben auf individuellen Entscheidungen beruht und nicht auf Kollektivität.
Ihr habt auch geschrieben, dass so sozusagen das Gefälle zwischen Arm und Reich sich auch so also verschärft hat, also potenziert hat, um da so ein bisschen wegzukommen vom Gesundheitswesen. Das hat natürlich auch da was mit zu tun. Und die Frage, die sich jetzt so ein bisschen aufdrängt, sie ist jetzt durch Corona, durch die Pandemie transparenter geworden. Und was sind jetzt so genau die Aufgaben von der, sag mal, revolutionären Linken oder überhaupt von der Linken, da in dieser Situation? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und ihr in Magdeburg seid ja zumindest da auch schon so ein bisschen aktiv geworden. Ihr habt, wie gesagt, dieses Grundsatzpapier verfasst, aber ihr habt auch teilweise eine Kundgebung gemacht, die nicht angemeldet war. Aber ihr könnt das bestimmt genauer machen, weil ihr in Magdeburg ja auch lebt.
Ja, Wolfgang, damit sprichst du natürlich eine ganz wesentliche Frage an. Wie verhält sich die revolutionäre Linke in solch einer Situation? Werden wir jetzt leider keine passgenaue Antwort darauf finden, weil sich die Gruppen ja auch bundesweit darüber uneinig sind. Es gibt ja mittlerweile relativ viele gute Texte, die auch eine Grundlage und Orientierung bieten. Als Leitlinien, sage ich mal, kann man erstmal her, oder als Fragelinien, die man sich so ein bisschen erarbeiten kann, denke ich, stechen halt folgende hervor. Das Gesundheitswesen haben wir thematisiert. Das ist ja zum einen, wie wir eben schon angesprochen haben, die Investition in das Gesundheitswesen und so weiter und so fort. Darüber hinaus natürlich die Frage der Beschäftigten, auch im Gesundheitswesen, ist eine ganz extrem wichtige Frage. Denn hatten wir angesprochen, dass es diese Milliardenpakete für die Wirtschaft gibt, weil die Wirtschaft logischerweise auf der einen Seite davon massiv betroffen ist, gerade die Arbeiterinnen und Arbeiter. Das ist eine ganz wichtige Frage. Wie geht man mit den Menschen um, die denen gekündigt worden sind, die in Kurzarbeit geschickt werden, die Leiharbeiter sind und so weiter und so fort, die in den Minijobs sind? Das ist eine entscheidende Frage. Die andere Frage ist natürlich, wie gehen wir mit den massiven Einschränkungen der Grundrechte um? Ist das für uns ein Bezugspunkt oder ist es eben nicht? Da gibt es auch innerhalb unserer Gruppe auch immer wieder Diskussionen drüber. Aber ich denke, was vornehmlich auch für alle Gruppen erstmal wichtig ist, ist auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Unsicherheit und auch mit der eigenen Angst. Machen wir uns mal nichts vor. Die starken Einschnitte in unserer Gesellschaft machen natürlich auch was mit unserem Leben. Sie rufen Verunsicherungen hervor, sie rufen auch Ängste hervor und das bleibt natürlich auch in den Gruppen nicht aus. Und von daher war es für uns auch von Beginn an wichtig, dass wir uns als Genossinnen und Genossen darüber austauschen, was bedrückt uns, was macht uns Angst und vor allem, wie ist es möglich, unter den aktuellen Bedingungen überhaupt noch politischen Widerstand zu organisieren. Und du hattest das angesprochen, wir haben eine Kundgebung gemacht, das war noch vor den offiziellen Ausgangs- oder Kontaktverboten, nennen wir es mal. Das war auch noch vor der Zeit, bevor es diesen Bußgeldkatalog gab. Und wir haben eben die Kundgebung dafür genutzt, um eben auf so eine generelle Ausgangssperre aufmerksam zu machen. Und man merkt ja auch innerhalb der Linken, dass es ein viel umstrittenes Thema ist. Verharmlost man das Virus sozusagen, wenn man jetzt gegen Ausgangsbeschränkungen ist oder nicht? Wie gesagt, da wird man jetzt keine Antwort drauf finden, aber ich denke, das sind so ein paar Linien, an denen sich die revolutionäre Linke jetzt orientieren muss. Hm. Und es wird ganz deutlich, wenn ich es jetzt mal so sage, auch wir sozusagen haben elementare Kämpfe als revolutionäre Linke in den letzten Jahren schlichtweg vernachlässigt.
Und wenn ich auch nochmal zu unseren Forderungen mal kommen darf, also ich denke, das Arbeiten im Gesundheitswesen und auch in der Pflege, das beinhaltet ohnehin schon einen Klassenkampf an sich, weil man ja sozusagen die Intention hat, eine menschengerechte Versorgung zu gewährleisten als Arbeiter im Gesundheitswesen oder in der Pflege. Jedoch steht das im Konflikt mit Profit- und Kapitalinteressen der Nutznießer dieses Systems, wo nun mal Gewinne geschaffen werden. Und dieses System ist auch darauf ausgelegt. Dementsprechend fordern wir unter anderem auch eine Vergesellschaftung des gesamten Gesundheitssystems.
Okay, das wär ein Schritt. Im Grunde genommen geht es natürlich um eine Vergesellschaftung von allen, auf allen Produktionsmitteln. Das heißt natürlich, was transparent geworden ist, dass natürlich im Kapitalismus der Mensch nicht zählt. Also zumindest die Masse, das Proletariat, wie man es auch immer nennen will, sondern nur der Profit und der geht eben über Leichen. Es ist ja auch so, dass teilweise die Sicherungs-, also was ihr auch gesagt habt, dass die Linke sich auch nicht mehr so artikulieren kann. Sie können offiziell, dürfen sie keine Kundgebung, keine Demonstration machen. Trotzdem gibt es ja immer noch, wo diese Einschränkungen ad absurdum geführt werden. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, den ja auch sehr viele Menschen ansprechen. Das wäre vielleicht auch eine Chance, sich wieder mehr mit den Massen, ich sag's mal so ein bisschen platt, zu verbinden oder gemeinsame Politik zu machen. Das ist soweit erstmal auch sehr einleuchtend. Und wie gesagt, dieses Regelverstoß gab es ja in verschiedenen Städten, gab es Versuche, eben Kundgebung zu machen, sei es in Hamburg, sei es die Seebrücke, also diese Flüchtlingsinitiativen. In Berlin wird eine revolutionäre 1. Mai-Demo irgendwie geplant. Das sind auf jeden Fall so Schritte, wo die Linke oder die revolutionäre Linke sich auch selbst fragen können, was haben sie vielleicht zu wenig gemacht? Wir haben jetzt soweit keine Fragen mehr, aber möchtet ihr irgendwie noch was ergänzen, was wir vielleicht nicht richtig angesprochen haben oder was ihr nochmal etwas genauer machen wollt?
Ja, also ich möchte auch nochmal, wie der Genosse eben gerade nochmal, auf diesen Widerspruch hinweisen, den sozusagen die gesamte linke Bewegung gerade sozusagen durchläuft. Und zwar einmal einerseits die Gefahr der massiven Einschneidung der Freiheitsrechte der Bevölkerung durch die Maßnahmen der Ausgangssperre. Das ist die eine Seite. Andererseits könnte man auch vermuten, dass die Kapitalisten, um ihre Interessen aufrechtzuerhalten, sozusagen die Ausgangssperren wieder aufheben könnten, mit Kaufnahme der Gefahr für die Arbeiter. Das ist genauso ein mögliches Szenario und ich finde, man sollte beide Möglichkeiten in Erwägung ziehen und da ganz genau überlegen, was für Forderungen man letztendlich formuliert.
Auf jeden Fall wichtig, diese Widersprüche auch auf die Spitze zu treiben, damit es auch Brüche geben wird, weil teilweise die Reaktion der Polizei auf unangemeldete Kundgebung, auf Demonstrationen oder auf ganz simpel auf Zusammenkommen im Park waren ja schon teilweise, ich habe diesen Bußgeldkatalog angesprochen, waren ja schon teilweise sehr repressiv. Auch teilweise die totale Überwachung, die es gibt, so mit Handyordnung und so weiter und so fort. Das soll ja, oder was auch ist, das Kurzarbeitergeld, beziehungsweise dass gewisse Bereiche, Sektoren mehr arbeiten müssen, unentgeltlich und so. Das sind alles so Punkte, wo wir auf jeden Fall dran sein müssen, die richtig zu politisieren. Okay, ich denke, wir lassen das jetzt mal so stehen. Ja, dann sage ich danke und bis zu einem nächsten Mal. Tschüss.